Du bist dann entweder an Sauerstoffmangel ohnmächtig geworden oder eingeschlafen, weil die fing an zu beten und hörte nicht wieder auf.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Die Macht der Worte, Episode Nummer 57. Bereits 57 Wochen spielen wir für dich diesen Podcast. Okay, es geht heute ein neues Thema bei Dein Wort los, und zwar das Thema die Bibel. Ist es Gottes Wort oder nicht? Michael und Steve sprechen darüber, wie Michael in Lobpreispausen manchmal gerne reinsingt. Also quasi ihr Lieblingsthema Lobpreis. Bei Revolution spricht Tobias Klei das letzte Mal über Prioritäten setzen in der Beziehung und aus der Sicht und mit den Worten mit Frank Breido, und er erzählt, wie seine Jugendarbeit Erweckung erlebt hat und Kranke geheilt wurden und er dann krank wurde und nicht mehr geheilt wurde. Lauter wurde. Genau, ich wünsche dir einen schönen Tag, Dienstag. Oder wann auch immer du das hörst, im Auto, zur Arbeit, vielleicht wenn du dir deine Nägel lackierst. Mach doch mal ein Foto und verlink uns auf Instagram oder Facebook. Wir würden uns freuen. Bis dahin eine schöne Die Macht der Worte Episode.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Schön, dass du mal wieder da bist, Andreas.
Ja, ich freue mich auch, dich wieder zu sehen. Du bist ja jetzt auch endlich mal wieder aufgetaucht hier aus
dem großen, weiten Norden. Das stimmt. Wir steigen gleich voll ein. Und zwar ist ja die Hauptkategorie bzw. die Überschrift unserer Kategorie in Die Macht der Worte, dein Wort. Mhm. Und ich glaube, bis jetzt haben wir noch gar nicht über Gottes Wort gesprochen, also die Bibel. Und da wollen wir uns die nächsten Wochen ein bisschen damit beschäftigen, über die Entstehung und alles Mögliche. Und zuallererst ist natürlich, wenn wir über Gottes Wort reden, wo findet man das eigentlich so in der Bibel, Andreas?
Das ist eine sehr interessante Frage, die ich gleich so beantworten kann. Also diese Selbstbezüglichkeit, dass die Bibel von sich selber als Gottes Wort redet, gibt es gar nicht.
Okay.
Also ich weiß jetzt gar nicht genau, wo dieser Begriff herkommt. Es hat immer so einen, vielleicht manchmal auch ein bisschen heilig unnahbaren Touch. Und ich kenne viele, habe ich jetzt schon manches gehört. Ich verstehe, sage ich ganz ehrlich, nicht so ganz, worauf die Leute dann hinaus wollen. Die sagen, sie nennen es jetzt eigentlich lieber nicht Gottes Wort, sondern reden einfach nur von der Bibel. Mhm. Und in der Bibel selber, wenn man im Neuen Testament liest, beispielsweise bezieht sich Paulus und Jesus auch auf die Schriften und meint damit eben das, was wir als Altes Testament kennen. Mhm. Ja, ihr Pharisäer, ihr lest in den Schriften von mir, sagt Jesus im Evangelium, aber er kennt es überhaupt nicht. Mhm. Und Paulus bezieht sich auch immer wieder auf die Schriften, die gut seien, schreibt am Timotheus, sie seien eingehaucht oder inspiriert, das ist diese Begrifflichkeit, die da verwendet werden, gut zur Lehre und zur Unterweisung. Mhm. Also nicht irgendwo so in so ein besonders heiliges Regal geschoben, etwas entrückt, sondern ganz praktisch für den Alltag gedacht. Aber das Thema Gottes Wort ist als etwas, was so in der Bibel, soweit ich es jetzt weiß, und ich bin mir relativ sicher, als Begriff gar nicht auftaucht.
Okay, und wie ist es denn dann eigentlich entstanden? Also es ist ja so, die Tora ist ja eigentlich, kann man dann die Tora anstatt Gottes Wort, also es ist das Alte Testament, könnte man das dann als Lebensanleitung nennen?
Wobei die Tora, jetzt muss ich wieder überlegen, ich komme immer durcheinander. Das Alte Testament, weil die Tora sind, glaube ich, nur die 5 Bücher Mose.
Okay, ja, für mich ist das alles dasselbe.
Aber, liebe Hörer, das muss ich vielleicht nochmal gleich nachschauen und dann können wir es vielleicht beim nächsten Podcast aufklären, wenn ich mich getäuscht haben sollte.
Ja, aber könnte man dann das Alte Testament als Lebensanweisung vielleicht aus deiner Sicht
benennen?
Also das hat viel damit zu tun, wenn ich diese Frage jetzt mal dahingehend verstehe, richtig verstehe, dass wir eher immer nach Anleitungen suchen, wie wir uns richtig verhalten sollen. Mhm. Und was mich in den letzten Monaten sehr anspricht, und ich werde wahrscheinlich immer wieder auch Bezug nehmen zu diesem Herrn, das ist ein englischer Theologe und anglikanischer Bischof, ein total lieber Mann, wer schon mal gehört hat von ihm, Tom Wright, oder wenn ihr die theologischen Bücher von ihm holen, suchen wollt, dann heißt er N.T. Wright, also N.T. Wright, schreibt sich W-R-I-G-H-T, für den, der es genauer wissen will. Und der hat total viele Bücher geschrieben. Und der sagt, wir müssen die Bibel primär erstmal als Geschichte verstehen und nicht als Anleitungsbuch. Und das hat mich sehr angesprochen, wobei ich auch wieder sagen muss, ich beginne erst so langsam zu erahnen, was er damit auch meint und was da drin steckt. Dass wir hineingenommen sind durch das, was wir eben selber lesen, in die Geschichte Gottes, in das, was Gott eigentlich tut. Und das, was viel mehr auch als Geschichte verstehen sollen als ein ja, Handlungsanweisungsbuch.
Also da schreit jetzt der Christian mir auf, wenn ich mir, also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, wie du das gehört hast, aber so ein Geschichtsbuch klingt ja dann doch irgendwie nicht ganz so heilig.
Das könnte natürlich sein, es ist ja jetzt nicht ein Geschichtsbuch und vor allen Dingen hat es jetzt auch nicht unbedingt einen primär historischen, also jetzt im Sinne der Wissenschaft wohl, hat es nicht den primär historischen Anspruch, meines Verständnisses nach, aber ich weiß, dass das auch sehr umstritten ist, sondern wirklich zu zeigen, wie sehr wir hineingenommen sein sollen in das, was Gott eigentlich tatsächlich tut. Und dieser Dreh- und Angelpunkt ist ja dann tatsächlich im Neuen Testament. Wir sollten das vielleicht auch nochmal ein bisschen aufdröseln, oder? Was Altes und Neues ist, das können wir gleich machen. Also jetzt sage ich mal, der Dreh- und Angelpunkt im Neuen Testament ist ja wirklich die Person Jesu Christi, seine Kreuzigung und Auferstehung. Das ist ja auch für uns ein geschichtlicher Dreh- und Angelpunkt. Wir sagen ja vor Christus und nach Christus. Mhm. Und dieser Weg Gottes darin deutlich wird, er ist dabei, diese ursprüngliche Schöpfung wiederherzustellen, immer weiterherzustellen. Deswegen, also er geht auch sehr weit darauf ein, dass wir uns vielleicht zurückhalten sollen. Immer, was heißt zurückhalten? Falsche Formulierung. Er versucht immer sehr deutlich zu machen, es geht hier beim Leben als Christ nicht darum, irgendwann mal zu sagen, okay, ich löse jetzt meine Fahrkarte in den Himmel, irgendwie muss ich die Zeit hier noch überbrücken und dann ade.
Ja.
Sondern das, was Gott hier vorhat, ist eine Wiederherstellung, Erneuerung erstmal von uns selber, dass wir tatsächlich immer mehr das werden, zu dem wir eigentlich auch ursprünglich mal geschaffen wurden. Die Bibel spricht von dieser Gottes-Ebenbildlichkeit. Er schuf Mann und Frau nach seinem Ebenbilde. Dass wir da wieder hineinkommen. Und aber mit uns dann aber auch die ganze Schöpfung da wieder hineinkommt.
Okay.
Und dass es am Schluss darum geht, wie es Paulus dann im Epheserbrief dann auch so schön schreibt, in Christus werden Himmel und Erde vereint. Das, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich erst mal nachgeschaut, ob das überhaupt stimmt, was der da sagt. Aber natürlich stimmt es, was er sagt. Der kennt sich im Neuen Testament aus wie wahrscheinlich kaum jemand. Und das hat mich total angesprochen. Dieser Gedanke, dass das eigentlich wir Teil dieses Prozesses dann sind, von dem die Bibel angefangen hat zu schreiben, der einfach weitergeht. Also es geht jetzt nicht einfach um ein Geschichtenbuch, so nach dem Motto nette Geschichten, sondern wirklich zu sagen, wir sind Teil dieses Ganzen.
Okay.
Dieses Wiederherstellungs- und Erneuerungsprozesses. Und es geht überhaupt nicht darum, einfach nur eine Fahrkarte in den Himmel zu lösen.
Okay. Mir ist jetzt gerade eingefallen, während du geredet hast, habe ich nachgedacht.
Guter Ansatz, sehr gut.
Und zwar im Johannesevangelium sind die ersten paar Verse ja, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Kann es vielleicht daher kommen, dass wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort, vielleicht aus dem Zusammenhang zum Johannesbrief, Evangelium.
Unter Umständen vielleicht. Das sollte man vielleicht mal nachschauen. Keine Ahnung, ob das irgendwo steht, auf Wiki oder sonst was. Aber da wird aber dann noch ein ganz anderer wichtiger Aspekt deutlich. Mhm. Ja, dass es eben nicht darum geht, jetzt hier einfach, ich lege jetzt einfach mal ein dickes Buch auf den Tisch, damit ihr es alle hört. Ja. Es geht nicht um irgendeine Ansammlung von Seiten, sondern im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und da geht es um Jesus Christus. Da geht es um darum, dass das Wort ein lebendiges Wort ist, nicht einfach nur eine Ansammlung von Buchstaben, so wie es Paulus auch schreibt, ja, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht frei, sondern dass wir hier etwas mit einer lebendigen Kraft zu tun haben. Und wenn ich dran denke, was auch, das hat mich auch sehr angesprochen, zum einen hat der Frieder mal gepredigt.
Unser Pastor,
für all diejenigen, die es noch nicht wissen, hat mal gepredigt, ja, als es um Weihnachten ging. Was lag denn in der Krippe? Da lag kein Buch, da lag ein Mensch.
Yeah.
Ja? Und am Schluss jetzt eben des Matthäus-Evangeliums heißt es ja dann auch, mir ist gegeben, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Und gerade im Englischen kommt dann oftmals das ein bisschen deutlicher rüber. Dann wird immer so gefragt, ist die Schrift sozusagen, im Deutschen würde man es als autoritär übersetzen, aber es meint was ganz anderes, autoritativ, also ist sie gültig? Und da fand ich sehr interessant, wie das eben auch dieser N.T. Wright so gesagt hat, ja, es ist dann eher eine übertragene Autorität, nämlich Jesus sagt ja, ich habe alle Autorität. Nicht ein Buch.
Ja.
Das fand ich auch sehr spannend. Einfach sich das klar zu machen, es geht nicht primär um eine Bibel, es geht nicht primär darum, hier alles richtig zu verstehen, sondern es geht immer, 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 immer um, im Kern um diese Person Jesu Christi und Gott.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Michi, kannst du dich noch erinnern, vor ein paar Wochen haben wir mal über Lobpreis vor Pass gesprochen.
Ja.
Und da habe ich ja gesagt, wenn da quasi so eine Pause ist, so eine Taktpause, ja,
genau,
dass dann manchmal das Leute nein singen.
Ja, ja, vollkommen unverständlich.
Also wie man das machen kann. Jetzt habe ich vor 2 Wochen Lobpreis gelitten. Und habe eine Pause gehabt und dann habe ich so eine engelsgleiche Stimme in die Pause singen. So, oh, nee, was war denn das?
Nein, einfach der nächste Text halt,
ja,
die nächste Zeile.
Und das warst du, Michi.
Und ich glaube, es war wirklich irgendwie 3 Tage, nachdem die Beate und ich, also meine Frau und ich, nachdem wir genau diese angehört haben.
Ja, das, und ich muss dann auch so lachen, ich konnte dann das ganze Lied nicht mehr gescheit spielen, weil ich es einfach sehr lustig finde. Da fehlt uns ein wenig die Professionalität, glaube ich, beim Lobpreis, oder Michi?
Ja, manchmal, dass man da einfach auch ein wenig, ja, Fehler passiert halt, aber die, doch nicht, die, dass man jetzt von vorne dann einen Lachkrampf kriegt wie du.
Naja.
Ich meine, es war auch wirklich so, wie wir das damals beschrieben hatten. Alle haben sich grinsend nach mir umgeschaut und umgedreht. Ja. Und ich habe so einen Lachkrampf gekriegt. Das war Wahnsinn. Ja, aber ein bisschen professioneller vorne. Ich weiß nicht, gibt's da nicht irgendwie eine Schulung, wie man das jetzt macht? Zum Beispiel, wie man jetzt, sagen wir mal, einen Bibelvers einbaut in so einen schönen Lobpreis.
Ich weiß nicht, ob Bart Gandersheim da auch irgendwie was anbietet. Aber wie kommst du jetzt da auf Bibelverse in Lobpreis rein?
Du, ich war da mal beim Lobpreis dabei, also als Gast halt. Und da war dann einer, der hat dann, wollte den Break halt ganz, also der wollte keinen Break machen. Und der liest es sowieso immer ein bisschen so in dem Art halt mitten von einem Lied zum anderen. Jetzt habe ich wieder einen Bibelvers herausgesucht, den lese ich vor. Und kürzlich hat er dann so das, also damit jetzt der Break nicht ganz so hart ist, lese ich jetzt einen Bibelvers vor. Und alle,
Also der war ein harter Break.
Das heißt dazwischen. Also, ja, das heißt also, wenn ich einen harten Break machen will, dann muss ich das genau so machen.
Okay.
Und sagen, ich will jetzt keinen machen. Und dann macht man einen.
Und das Beste ist natürlich, wenn man dann noch das Lied in einem falschen Ton oder zu schnell oder zu langsam anfängt zu singen.
Auch sehr lustig, wenn du ein wenig so einen übereifrigen Schlagzeuger hast, oder mir passiert es auch schon mal irgendwie, wenn man viel zu schnell anfängt und das entweder nicht merkt oder nicht den Mut hat, einfach nochmal anzufangen, dann ist die Gemeinde ist vollkommen blatt und außer Atem, wenn man so ein Lied durchhetzt.
Ja, your love never hates, never gives up, never runs out on me.
Allerdings ist dann die Gefahr nicht so groß, dass man in eine Pause reinsingt. Weil in welche Pause?
Ja, das stimmt.
Ich bin da, finde es eigentlich gut.
Ja, das ist auch, was ich gemerkt habe, dein Sohn macht ja auch Lobpreis, macht ja wunderschönen Lobpreis, der hat ja fast wie der Justin Bieber Stimme. Und ich habe ein Lied geschrieben, das wir in der Gemeinde singen, und dann macht das haben sie das jetzt letzten Sonntag gesungen, mhm, und dann flirtet er immer so ein wenig mit mir, weil er dann halt quasi schauen will, ob er es gescheit macht, aha, oder nicht. Das finde ich schon sehr sympathisch. Also ja, da muss ich schon manchmal grinsen.
Ich meine, das ist aber auch ein schweres Lied. Da hat sich ja wirklich unser Lobpreisband, kann man schon fast sagen, Jahre nicht dran getraut an das Lied.
Ja, das stimmt, leider. Aber nur das Alte, also die alte Generation, die ist da mehr so stumpf.
Vielleicht, ja. Aber die Jungen, die ziehen das durch.
Das stimmt,
und ja. Und ich singe da immer ein bisschen dezent, weil da habe ich Angst wegen den Pausen. Ach so.
Ja, apropos Pausen, was ist denn, wenn der Lobpreis leider auf einmal Pause macht oder nicht mehr kann?
Also da muss ich ja sagen, da habe ich ja mal ein Erlebnis gehabt, das ist ja ohnegleichen. Das ist so, also wir waren da bei allen im Lobpreis und da hat er dann plötzlich zu weinen angefangen. Verstehe ich überhaupt nicht, wie man das machen kann. Mittendrin im Lobpreis, so sensibelchen, heult darum und konnte nicht mehr singen.
Ja.
Und dann habe ich mir schon überlegt, soll ich das jetzt machen oder nicht? Weil das ist ja fast so, wie wenn du aufrufst, ob jemand beim Lobpreis vorne mitmachen will. Aber ich habe dann einfach ein Mikro genommen, mhm, und habe einfach mitgesungen. Das war ein bisschen so ein älteres Lied auch. Das kannten eh nicht viel, aber ich.
Ja.
Und dann war das also, ja.
Da hast du quasi deinen Auftritt gehabt.
Durfte ich endlich mal wieder nach 20 Jahren Pause in der Gemeinde im Lobpreis mitsingen.
Ja.
War voll schön.
Ja, das glaube ich. Du, Michi, ich habe nächsten Sonntag wieder Lobpreis.
Ja.
Da bräuchte ich noch eine Sängerstimme.
Mein lieber Scholleder.
Aber hier neben großen Gefühlen natürlich hast du schon mal erlebt, dass jemand von vorne mal was Negatives gesagt hat? Also bei mir war es so, das war sogar zur selben Zeit, wo, mhm, du für den Lobpreisleiter gesungen hast.
Ah, so, okay.
Da hat der Lobpreisleiter, mhm, quasi sich als Drecksau bezichtigt, so, okay, am Sonntag. Da war es nämlich, drum hat vielleicht auch keiner gesungen, weil alle so überrumpelt waren.
Ja, das wenn jetzt der sagt, er ist eine Drecksau und fängt zu weinen an, dann ist auch ein bisschen, ich denke, die schauen dann auch neugierig nach vorne halt, was jetzt passiert dann. Ob noch mehr so kommt oder ob er auf den Boden fällt oder irgendwie sowas. Und ich habe so das Gefühl gehabt, da haben auch manche ein bisschen genickt.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
So, in dieser Episode Revolution haben wir das letzte Mal Tobias. Hi, Tobias.
Hi.
Wir haben letzte Woche drüber geredet, über Single sein und Eheperson. Und du hast auch davon gesprochen, dass ein Single wesentlich mehr Zeitkapazität hat als ein Ehegatte oder Ehefrau. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das mich sehr interessiert und wahrscheinlich auch meine Frau: Priorität für die Familie bzw. für den Ehemann, mhm, oder Ehefrau. Jetzt hast ja du ein sehr reisendes Leben, würde ich mal sagen. Mhm. Weißt du, wie oft du im Jahr unterwegs bist?
Also wir haben es als Familie, wir besprechen es immer als Familie, auch was wir machen können. Mhm. Oder im Moment noch eher als Ehepaar, weil die Kinder noch klein sind. Mhm. Wie viele Nächte im Jahr ich reisen kann.
Okay.
Und im Moment sind es so um die 100 Nächte.
Ah, okay.
Im Jahr. Mhm. Ja. Also wo ich ganz weg bin, die Nacht.
Ja.
Manchmal kann ich auch zwischendurch heimfahren dann nachts. Mhm. Das dann auch wieder.
Ja. Okay. Wie ist denn das? Ist das bei euch manchmal, also gut, wenn ihr euch vorher absprecht, ist es natürlich gut, weil Kommunikation natürlich das Beste ist für eine Beziehung. Aber gibt es manchmal so Momente, wo du dir anhören musst, ja, du machst ein bisschen zu viel für Gott oder für die Gemeinde oder für deinen Dienst?
Also prinzipiell glaube ich, man kann auf jeder Seite vom Pferd runterfallen. Und wenn, mhm, du zurückschaust in die letzten Jahrzehnte der Christenheit, zumindest in Deutschland, da war eher das eine Extrem der Fall, alles für den Herrn. Und wenn die Familie dabei kaputt geht, ist Schnuppe. Mhm. Hauptsache Gott. Mhm. Ich glaube, das ist komplett falsch anhand von allem, was ich in der Bibel sehe.
Ja.
Und heutzutage haben wir aber das andere Extrem, sobald es irgendwie irgendwo Freiwillige braucht oder was auch immer, sobald man mit der Familie kommt, dann ist es die Ausrede für alles.
Ja. Ja.
Und beide Extreme, glaube ich, kann man leben, ohne die Abhängigkeit zu Jesus. Mhm. Das, was wirklich die Herausforderung ist, ist eine Balance zwischen den zwei Extremen zu haben im, mhm, Alltag. Mhm. Und dazu brauchst du Jesus.
Okay.
Weil sich das Leben immer wieder ändert und weil man das auch immer wieder anpassen muss.
Ja.
Und
Ja, in Bezug auf unser Leben. Wir haben zum Beispiel ganz bewusst Dinge eingeführt in unseren, ja, in unser Leben, um auch solche wirklich Prioritäts- oder Qualitätszeiten sowohl als Ehepaar als auch als Familie, als auch Vater-Kind oder Vater-Sohn-Tochter zu haben.
Was sind denn das für... Also sagen wir mal, ich hätte jetzt das Problem von falscher Priorität in meinem Leben und meine Frau beschwert sich bei mir. Was könntest du mir denn raten, zu sagen, okay, Steve, pass mal auf, du bist viel zu viel weg von deiner Familie. Wie schauen diese Qualitätszeiten denn aus?
Also vielleicht noch kurz davor, in Bezug darauf, hi, wirklich die beste Frau, die es gibt auf der Welt.
Ja.
Die ist oft diejenige, die mich sogar noch ermutigen würde, mehr zu machen, weil sie sagt, boah, ist ja cool, da öffnet Gott Türen. Wo ich eher derjenige bin und mittlerweile merke, auch sein muss, der sagt, ey, das ist anderthalb Jahre vorausgeplant, keine Ahnung, was in der Zeit sein wird.
Ja.
Das machen wir jetzt mal nicht, weil wenn es uns in der Zeit langweilig wird, dann können wir genug Sachen machen.
Ja.
Also ich habe da sehr viel Freiraum. Und man muss einfach auch dazu sagen, von uns, in unserer Beziehung war das von Anfang an so. Also ich war von Anfang an sehr viel unterwegs, teilweise war da sehr viel dabei, ohne Kinder, dann auch mit ein, zwei Kindern noch viel dabei. Jetzt mit drei, vier, fünf Kindern ist es halt anders geworden, da geht es nicht mehr. Also sie waren nichts anderes gewohnt, von mir her aus. Jetzt, was wir bewusst machen, ist als Ehepaar, dass wir mindestens zweimal im Jahr eine Nacht einfach fortgehen, nur wir als Ehepaar und was zusammen machen. Meistens machen wir es so, weil brauchst du ja einen Babysitter für fünf Kinder, da gibt es nicht mehr viele, wenn du mal fünf hast, die sich das antun. Oder
fünf Babysitter auf einmal.
ja genau. Ja, das ist dann so viel Arbeit, so viel zu organisieren. Aber wir haben eine gute Freundin von meiner Frau und das ist echt, die ist zum Beispiel Single.
Ja.
Und das ist phänomenal. Also die bietet uns das immer wieder an. Komm, ich schaue nach euren Kids, gehe zu euch ins Haus und ihr könnt in meine Wohnung gehen und könnt da zwei Tage machen, was ihr wollt.
Cool.
Und das machen wir mindestens zweimal im Jahr. Und das planen wir auch schon von vornherein ein, weil wenn man es nicht plant, wird es nichts.
Ja.
Dann redet man immer davon, es wäre gut und wir sollten mal und bla bla bla, aber es bleiben traurige Konjunktive.
Also würdest du sagen, planen ist eigentlich schon in der Beziehung auch wichtig, jetzt vielleicht auch von der Größe her, von der Familie, oder meinst du auch als normales Pärchen ohne Kids?
Ja, würde ich auch machen.
Okay.
Weil wenn man einfach nur so den Alltag lebt und jeder ist involviert in seine Sachen, man lebt sich ruckzuck auseinander, egal ob man Kinder hat oder nicht.
Ja, okay.
Und ich würde, also ich kann nur sagen, ich finde das absolut notwendig in der Beziehung, weil wenn die Ehe nicht mehr intakt ist, dann kannst du alles andere auch vergessen.
Ja,
okay. Also ich merke das, wenn die Beziehung zu meiner Frau gut ist, dann gehe von Herzen gern fort zum Predigen. Wenn die Beziehung schräg hängt oder wir uns das Gefühl haben, uns auseinandergelebt zu haben, dann wird alles nur noch zum Krampf.
Ah, meinst du, dass dieses Auseinanderleben jetzt, weil es gibt ja viele Paare, die lassen sich scheiden und sagen, wir haben uns auseinandergelebt über die Jahre, aber glaubst du, dass das im Kleinen auch schon passieren kann, dass man sich auseinanderlebt?
Ja, natürlich, das geht ruckzuck.
Okay,
ja.
Krass, voll die Offenbarung.
Ja, das sagt ja auch die Bibel, man soll aufpassen auf die kleinen Füchse. Oder wäre den Anfängen, ist so ein guter Spruch.
Ja.
Und irgendwo fängt es halt mal an. Und es ist nicht so, dass man immer happy ist und dann wacht man auf am nächsten Morgen und denkt, boah, wir haben uns auseinandergelebt. Meistens passiert es so schleichend, es ist einfach ein Prozess.
Ja. Okay.
Und ja.
Okay, und mit Priorität, das heißt dann, ihr steht manchmal, also oder hörst du das manchmal? Manche haben ja auch wahrscheinlich dieses Problem mit Priorität, dass sie quasi vielleicht von der Arbeit heimkommen oder vielleicht die Frau irgendwie aufs Kind aufgepasst hat und dann die Priorität des Smartphones ist oder Social Media. Was meinst du, was man da machen kann? Also ich bin gerade noch an diesem Überlegen mit den kleinen Füchsen, weil das ist eigentlich schon ein wenig auch die Antwort. Ne?
Also in Bezug auf Umgang mit Medien, da könnt ihr noch 10 weitere Podcasts machen, weil ich halt also Seminare an Schulen. Ich arbeite teilweise mit Zockerkindern, die 16 bis 18 Stunden online sind am Tag.
Okay.
Ja, da gäbe es viel zu sagen, aber um das ganz kurz auf den Punkt zu bringen, wenn wir zu Hause sind, wenn ich nach Hause komme, dann, wir haben so ein Regal gleich neben der Haustür, wo die Schlüssel drauf liegen, was weiß ich, und da lege ich mein Smartphone auch hin.
Okay.
Und außer in ganz dringenden Fällen bleibt es dort auch liegen, in der Zeit, wenn ich zu Hause bin. Weil letztendlich das, was ich meinen Kindern vorlebe, das machen sie später auch nach.
Ja.
Da kann ich noch so viel sagen, das ist schädlich für dich und das ist schlecht für dich und was weiß ich was alles. Wenn ich die ganze Zeit vorm Smartphone hänge, dann werden die das genauso nachmachen.
Ja.
Weil die machen letztendlich nur das nach, was sie vorgelebt bekommen.
Aber was machst du denn gegen diesen Drang der Aufmerksamkeit bzw. Informationsfluss? Also weil wenn du ja dein Smartphone neben die Tür legst, gut, das sage ich jetzt vielleicht, weil meine Generation noch mal 10 Jahre jünger ist als deine, aber dass du dann immer dieses Bedürfnis hast, ja, jetzt muss doch irgendwie mir jemand geschrieben haben oder ich muss doch mal nachschauen oder sowas.
Ja, ich glaube, das hat ganz arg viel damit zu tun, in Bezug auf die Wichtigkeit der eigenen Person.
Okay.
Warum sucht man denn immer nach Bestätigung und nach, ja, steht jetzt noch in Anführungszeichen im Mittelpunkt, schreiben mir Leute, was weiß ich, was alles. Mhm. Das ist ein viel tieferes Problem, glaube ich.
Okay.
Ich erkenne immer mehr, ich bin auch entbehrlich. Mhm. Die Welt dreht sich auch weiter, wenn ich mal nicht da bin. Die Getaway Days laufen auch weiter, vielleicht manchmal anders, wie ich denke.
Ja.
Aber wenn ich mal sage, ein Wochenende, bin jetzt zu Hause, das interessiert mich null. Mhm. Und ich sehe es als ganz große Freiheit an, dass ich sagen kann, ich bin jetzt zu Hause, das Wochenende verbringe ich mit meiner Familie und meinen Kindern. Und wenn irgendwo, was weiß ich, was brennt, dann lass es brennen.
Okay.
Das ist auch okay.
Okay.
Weil ich merke, wenn man da zu viele Kompromisse eingeht, dann wird es eben ruckzuck so, dass das Smartphone einen so vereinnahmt, dass man ständig nur dranhängt.
Okay.
Und dem schiebe ich ganz bewusst einen Riegel vor, weil ich sehe, in wie vielen Fällen das einfach völlig in die Hose geht. Mhm. Ich glaube, es hat wahnsinnig viel damit zu tun mit Disziplin. Mhm. Und da muss man sich selber einfach fragen, bin ich diszipliniert genug? Wenn nicht, was hilft mir, Maßnahmen zu ergreifen? Mhm.
Okay, ja, das auch. Ja, also ich sehe schon, du hast so diese Strategie, bevor es größer wird, dämpfe ich schon mal ein.
Ich glaube, zuerst mal muss man sich der Gefahr bewusst sein. Und ich glaube, viele sind es nicht. Mhm. Weil jeder um uns herum lebt ja mittlerweile so.
Ja.
Aber ich höre so viele Eltern, die darüber schimpfen, dass die Kinder nur noch am Smartphone hängen. Mhm. Und wenn ich dann ihr Leben anschaue, ihren Alltag als Familie, wenn man dort zu Besuch ist oder was auch immer, dann kann ich dir oder kann ich denen schon sagen, ja, ich weiß warum.
Ja.
Also in Bezug auf unsere Kinder, die Ältesten, der wird jetzt 12 und das ist natürlich auch Thema, Smartphone. Aber ich habe da einfach unglaublich viele Geschichten auch aus dem Leben von Kindern, die wirklich darunter jetzt schon leiden, unter den Folgen von zu viel Medienkonsum.
Okay.
Ich war zeitlang ehrenamtlicher Fußballtrainer und in der Mannschaft von meinem Sohn, von meinem ältesten Sohn. Und da konnte ich dir genau sagen, welche Kinder viel vor sozialen Medien hängen und welche viel draußen sind und spielen. Schon wie die sich bewegen, von der Koordination her, was weiß ich was alles. Mhm. Und mein Sohn hat es gesehen, die Unterschiede, das war für ihn total offensichtlich.
Okay.
Und ich bin keiner, der sagt, ja, kein Smartphone für die Kinder. Bescheuert, wenn man so denkt. Weil dann holen sie es irgendwann selber und dann wird es noch exzessiver. Sondern ich sage, die müssen lernen, einen gesunden Bezug und Umgang mit dem Ding zu finden. Und deswegen können unsere Kinder immer wieder unser Smartphone benutzen, aber für bestimmte Sachen und für gewisse Zeiten. Und wir lassen ihnen da auch immer mal wieder Freiheiten. Und wenn wir merken, diese Freiheiten, mit den Freiheiten können sie nicht umgehen, dann schränkt man das wieder ein.
Okay.
Und wenn wir merken, sie gehen gut um mit dieser Freiheit, die wir ihnen gewähren, dann kann man die Freiheit auch weiter ausbauen.
Okay.
Also wir verbieten ihnen das nicht oder sagen, das ist schlecht, das darfst nicht. Sondern wir sagen, ja, du hast die Freiheit jetzt da, keine Ahnung, Viertelstunde da, was weiß ich was zu machen. Und wenn du das gut nutzt und verantwortungsbewusst damit umgehst, dann können wir das ausbauen. Und wenn nicht, dann müssen wir einfach die Freiheit ein Stück weit wieder eingrenzen.
Okay, sehr cool. So viel zum Thema Priorität. Aber ja, wir beenden trotzdem diesen Podcast. Danke, Tobias, dass du auch quasi für Beziehung offen warst zu sprechen.
Ja, gerne du.
Wie gesagt, in den nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten kommt Tobias nochmal im Interview. Da lernt ihr ihn noch ein bisschen besser kennen und seinen Dienst wie Getaway Days oder sein Predigtdienst. Aber bis dahin, vielen Dank, Tobias.
Von Herzen gerne, du. Ciao.
Die Macht der Worte. Aus der Sicht und mit den Worten von
Frank Breido. Hi Frank.
Sag doch einfach Frank W. Breido.
Frank W. Für W für?
Wolfram.
Oh, ja, Wolfram. Das passt. Sehr schön. Frank, du, nur für den Hörer, der vielleicht gerade erst zuschaltet, du warst tot.
Ja.
Und wir haben jetzt die letzten 2 Wochen von quasi deinem aufregenden Leben vorher mitbekommen. Und letzte Woche hast du uns erzählt, auf spektakuläre Art und Weise, ich habe mir oft während der letzten Woche, wo du geredet hast, gedacht, warum schreibst du eigentlich kein Buch?
Das haben auch schon viele gefragt. Wann denn?
Oder mach einen Podcast, wo du deine Geschichten erzählst.
Ach, meine Geschichte gibt es 1000-fach im Internet.
Echt? Okay.
Ja.
Auf jeden Fall hast du uns erzählt, wie du quasi für die Royal Ranger ein Camp organisiert hast.
Ja.
Und es ausgeschaut hätte als Fels im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Und dann quasi Gott Wolken rechts und links an eurem Camp vorbeigeleitet hat. Und einen Jungen, der sehr geweint hat. Wie viele Stunden? 4, 6?
Das kann ich nicht sagen.
Ach so. Und du hast gesagt, du warst damit nicht zufrieden, dass er so geweint hat.
Für sich war das das Ziel eines Leiters, dass sie eine Entscheidung oder wenigstens einige eine Entscheidung treffen für Jesus. Dann kannst du so als Leiter sagen, okay, hast du doch was rübergebracht.
Ja.
Ich hatte Angst.
Okay, weil?
Ich habe auch, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ich hatte keine aus unserer Gemeinde. Die ganzen Kids, die ich hatte, waren teilweise alle 3 Großkirchen quasi. Mhm. Evangelisch, katholisch, atheistisch.
Ja.
Ich meine, die letzte Kirche glaubt mehr als alle beiden davor. Das war immer ein Problem. Das war nicht einfach, die unter einem Hut zu bekommen. Ja? Mhm. Weil die Atheisten erzählten, das brauchen wir nicht. Und die Katholischen sagten, das brauchen wir und das brauchen wir wieder nicht. Evangelisch und so. Es war nicht ganz einfach.
Mhm.
Weil ich ja auch nicht aus diesen Kirchen kam, sondern eigentlich ein Rebell war, aus den freien evangelischen Kirche kam. Aber wir hatten ein gutes Verhältnis mit den großen Kirchen, weil wir einfach es akzeptierten. Ja, es war nicht mein Job, irgendwie sie abspenstig zu machen oder sonst was. Mhm. Mein Job war es, und das ist auch deren, der von dem Pfarrer gewesen damals und dem Pastor, dass sie etwas von Jesus kennensehen. Und das haben sie jetzt getan. Aber ich hatte Angst, weil ich wusste, die Eltern kommen. Denn es zog ja nicht vorbei, das Gewitter. Mhm. Es blitzte und donnerte 3 Tage lang um uns rum.
Mhm.
Da ist alles untergegangen und alles in Osnabrück und zumindest dachte ich so, wenn so dann ein norddeutscher Vater auf das Camp kommt und sieht, dass seine Tochter weint, werden norddeutsche Väter komisch.
Okay.
Das sind nicht so Schwaben oder süddeutsche Franken, ja, wo sagen, was ist denn geschehen?
Ja.
Nein, das fragen wir erst hinterher.
Okay.
Und wirklich, das waren ja einige, die einfach weinten, weil sie von der Liebe Jesu plötzlich so überwältigt waren.
Mhm.
Denn sie sagten einfach, als sie das Wunder sahen, Jesus, komm in mein Herz. Manche sagten nicht mehr, ich möchte dich kennenlernen. Und fingen plötzlich an zu weinen. Und wenn du sie fragst, sagten sie, ich spüre, wie er mich umarmt.
Mhm.
Denn diese Kinder waren teilweise aus Gangs, teilweise, ja, sexuelle Liebe haben die mit 12 durch.
Mhm.
Ja, auch damals schon.
Okay.
Ja,
also aber 12 Jahre in Gangs schon.
In Gangs sind die Gangs, die Älteren haben Jüngere, weil die nicht strafmündig sind, die führen die Sachen aus und steigen dann auf. So läuft das.
Okay.
Jedenfalls, sie erlebten plötzlich eine Liebe, eine Annahme, die sie nicht kannten in der Welt. In der Welt, wo sie lebten, war es immer Kampf.
Mhm.
Immer Kampf. Die Schule war Mist. Ja, mit den Eltern kamen sie nicht klar. Die älteren Geschwister wollten sie auch nicht. Und jetzt erlebten sie, man konnte ihn Jesus auch nicht wegnehmen.
Ja.
Und es kam der erste Vater, das dauerte nicht lange, vielleicht 20 Minuten, kam der erste Vater durch den Hagel mit Blitz, mit Hagelkörner auf seinen Haaren auf die Wiese, wo die Sonne schien. Was erzählst du dem?
Ja.
Der guckte mich nur an und sagte, Frank, was passiert hier?
Mhm.
Ich sag einfach, genieß das. Ich wusste gar nicht, was ich ihm sagen sollte. Ich hatte solche Panik, seine Frau kam im Zweitwagen, weil er nicht wiederkam.
Mhm.
Es kamen jetzt alle Eltern von den Kindern, die da waren, teilweise mit 2 Autos, um dieses Wunder zu sehen.
Mhm.
Und diskutierten natürlich großartig, wie das geschehen könnte und was. Sie sahen ihre Kinder nicht.
Okay.
Mhm. Ja, als sie alle wieder weg waren und es donnerte und blitzte. Die haben übrigens unglaublich gefroren. Es war im Herbst und wenn du über dir Sternklar hast, friert's.
Mhm.
Ja, also da hätten wir anders beten müssen, aber okay. Das nur am Rande. Jedenfalls wollten Sie, jetzt fingen Sie an, in der Bibel zu suchen, weil ich dem Mädchen hatte gesagt, das ist der Liebesbrief Gottes. Mhm. Ja, dann sagte ich Ihnen, man kann es in heutige Zeitalter umsetzen. Mhm. Sie fingen an, im Neuen Testament zu suchen, was gehört Ihnen? Mhm. Am besten, dass da so steht, für euch Roll Ranger ist Folgendes.
Ja, okay.
Und ich dachte bei mir, lass sie in der Bibel lesen. Wir fingen an, aber mit einem zweiten Treff die Woche. Unser Treff ging sowieso mal 4 Stunden, weil wir nicht klar kamen mit der Zeit. Okay. Und es war ein Hunger da. Plötzlich sangen sie die Lieder mit einer Inbrunst, mit einer Begeisterung, wo ich dachte, wow. Und sie fingen an zu beten. Mhm. Frei, einfach zu beten. Mhm. Ja, mit ihren kindlichen Sachen. Und die Jungs brauchten etwas mehr Anlauf, aber die Mädchen knallten durch. Und weißt du, 27 Mädchen, die reißen alles mit.
Ja.
Ja. Und wir hatten dann ungefähr ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr Zeit, um uns zu erholen. Und für sich hatte Gott immer mir eine Pause gegeben, mich darauf vorzubereiten. Mhm. Aber wir waren einfach, ich meine, es war auch viel Arbeit, ja, diese ganze Sache. Ich habe ja noch zwischendurch gearbeitet.
Ach so, auch.
Ja, ja, ja. Okay. Mhm. Während ich dann so in einem Talkessel in diesem Bachlauf war, das war der kühlste Ort, und hineinschaute, sah ich plötzlich einen Jungen mit 2 Mädchen der gegnerischen Mannschaft, ich wusste nicht was, aber mit 16 haben sie dann gemerkt, es gibt 2 Menschen, manche, die wurden dann ganz cool, und dieser Junge, weil es ein Talkessel, konnte man ganz sehr klar verstehen, rief und erklärte, sagte dem Mädchen, wisst ihr, wie man als Mann über einen Baumstamm springt? Und ich dachte, was ist das, diese versteckte Kamera oder so? Wir sind im Spiel. Mhm. Ja, es war ein Baumstamm, wir haben sehr viel Holz gebraucht, deswegen wollte uns der Förster auch nicht sehen. An diesem Hang lag ein Baum umgefallen, hat er durch irgendwie Einflüsse, äußeren Einflüssen. Und die Mädchen, auch in dem Alter, die ließen ihn abblitzen wie so eine, ja. Er nahm Anlauf von unten, lief den Berg hoch, um den Mädchen zu zeigen, wie man als Mann über einen Baumstamm springt. Mhm. Und ich wusste genau, was passiert. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Mhm. Gerade noch dieser Vers. Denke, nein. Er springt mit einer Hälfte seines Körpers über den Baumstamm, die andere hakt unter den Baumstamm, okay, damit der Zuhörer weiß, wie es funktioniert.
Ja.
Im Sprung merkt der Körper, es fehlt was. Er schlägt auf diesen Baumstamm, rollt entlang des Baumstamms direkt vor die Füße der Mädchen. Und meine Mädchen, die erste sagt, tut's weh, tut's gut. Und die zweite, Frank, wir haben einen Kranken. Wir können Markus 16 ausprobieren.
Okay. Okay.
Steve, ich habe mich nicht bewegt. Ich war bereit, als Ötzi aus dem Harz irgendwann in 1000 Jahren gefunden zu werden. Ich habe in meinem Leben abgeschlossen. Yeah. Ich dachte, was sollst du jetzt tun? Ich komme aus einer Familie, wo gebetet wird. Mhm. Ich weiß, wenn meine Oma, wenn wir krank waren und die Omis das mitbekommen haben, die haben dich auf den Schoß genommen, die hat deinen Kopf genommen, an ihren großen Busen gedrückt. Ja, du bist dann entweder an Sauerstoffmangel ohnmächtig geworden oder eingeschlafen, weil die fing an zu beten und hörte nicht wieder auf.
Okay.
Die hatten auch damals ein bisschen größeren Vorbau als heutzutage ist alles nicht mehr so wie früher. Entschuldigung. Ja, es war halt so, die Omis. Jedenfalls kenne ich das und ich kenne auch unsere Brüder, ja, und den Pastor, und die haben dann nach Jakobus 5 gesalbt, die Leute, und für sie gebetet. Wir haben auch erlebt, dass Leute gesund wurden. Mhm. Ja, und bei der Oma, du bist irgendwann aufgewacht und die Ohrenschmerzen waren weg. Mhm. Ja, und Oma war immer noch da. Das waren diese alten Ostpreußen, hätte ich bald gesagt, in Bayern. Diese alten Preußen, ich bin jetzt auch preußischer Franke. Oder bin ich preußischer Franke?
Fränkischer Preuße.
Fränkischer Preuße, der in Bayern lebt und eine Schwäbin hat als Frau oder so. Oh, ist doch schon das Problem. Jedenfalls habe ich mich nicht bewegt. Nun, bei meiner Größe sich zu verstecken, ist schwierig. Sie haben mich gefunden und sagten, Frank, wir haben einen Kranken. Mhm. Ich sage, ja, wo denn? Es waren die schwierigsten 20, 30 Meter meines Lebens. Mhm. Ich hatte solche Panik. Ich habe kein Vertrauen gehabt, dass Gott durch meine Gebete etwas tut. Ich glaube, das war der Knackpunkt, wenn ich so drüber nachdenke. Mhm. So irgendwie, du denkst, was, oh bitte Gott, jetzt mach irgendwas. Ja, da sind doch die Kinder, komm, du versuchst zu handeln mit ihm. Ja, es geht um die Kinder, nicht um mich, mir ist egal. Um die Kinder. Und ich dachte, was machst du, wenn ein Kind sich verletzt im Camp, ist immer schlimm. Mhm. Ja, die nächste Unfallstation war 12 Kilometer Luftlinie Clausthal-Zellerfeld. Okay. Ich dachte, wie kriegst du den hier raus aus dem Wald? Wie kriegst du, dann hat er den Schuh ausgezogen, Außenband, dickes Geschwulz. Mhm. Farblich schön sortiert, blau, grün und gelb über den ganzen Fuß. Okay. Der Junge am Heulen, Weinen und alle Teenies, los, leg die Hände auf, das Ding muss weg. Ich habe meine Hand nicht auf das Ding gelegt, auf die Schulter des Jungen. Mhm. Und ich habe auch nicht für den Jungen gebetet, ich habe für mich gebetet. Okay. Steve, ich habe gebetet, Jesus, du bist Liebe, hol mich hier raus. Ich will nicht. Mhm. Ich habe Panik gehabt. Ich glaube, das kann man gar nicht. Wenn jetzt der Pastor gekommen wäre oder der Pfarrer gekommen wäre, der Herr schickt mich, du hast ein Problem, hätte ich voll akzeptiert. Hätte gesagt, ja, Bruder, mach mal. Der Junge sagt in diesem Moment, tut gar nicht mehr weh. Die Teenies, los, bete mal ein bisschen schneller, du brauchst so lange dafür, also in der Bibel geht das immer schnell. Ich habe noch irgendwas gebetet, aber der Junge war gesund. Mhm. Und ich stand da und guckte rechter Fuß, linker Fuß und hatte wieder Angst, wenn die das zu Hause erzählen. Mhm. Aber die Teenies begriffen, die sprangen durch den, ich sage, wir hören auf, alle ins Camp zurück. Und ich hörte nur, wie sie rufen, dann gehört uns ja alles in der Bibel. Mhm. Und ich dachte, sah mich schon auf dem Scheiterhaufen. Ich dachte, Steine haben wir nicht, aber wir haben viel Holz in den Kirchen. Die kreuzigen mich. Mhm. Weil wir haben in den Kirchen so viel unterschiedliche Meinungen, ja, und so viel Kirchenkriege gehabt, ja, und jetzt habe ich habe doch nichts gemacht, ich wollte doch nur, weißt du, wenn ich gewusst hätte, wie Gott geht, na, ich hätte keine Pfadfinder gemacht, ich hätte im Chor gesungen, irgendwelche Pfingstjubel. Und wir sind ins Camp gekommen und sie hatten schon wieder die Bibel auf. Ich dachte, man kann auch extrem sein. Und sie haben Apostelgeschichte 2. Schauten mich an und sagten, du hast es, gib es uns.
Wie ging es denn weiter, nachdem die quasi in der Apostelgeschichte auf einmal...
Ja, sie sagten einfach, gib es uns, du hast es. Ich meine, meine Mutter hatte ich ja mitgeschleppt, die fing an mit in die Arbeit einzusteigen, weil ich Mädchen hatte, die waren über 16, also musste ich eine Erwachsene dabei haben.
Ja.
Und... aber die hatte einen niederen Rang, also einen kleineren.
Okay, die hat nicht alle Abzeichen bekommen. Nee.
Sehr gut. Ja, das muss ja auch. Zeig mir so, wer der ich Chef war ist. Immer derjenige, der arbeiten musste. Und meine Mutter sagt, du bist doch der Leiter.
Okay.
Die Bibel sagt, du kannst nichts tun. Leg die Hände auf, sie sollen empfangen. Ich war ja auch immer noch entsetzt, weil ich so geprägt war, erst kommt die Entscheidung für Jesus, dann kommt Bewährung.
Ja.
Damit du auch in deinem Leben Höhepunkte hast, ja, fand ich auch ganz sinnvoll. Dann kam bei uns ja damals die Großtaufe, kommt wieder Bewährung. Okay. Dann kommt die Geistestaufe, ja. Und wenn du das alles dann schon mit 10 Jahren durch hast und dann, manche heiraten, ja, okay. Aber was kommt dann? Ja, als geistiger Höhepunkt.
Ja,
vielleicht kannst du auch Bibelschule besuchen oder so irgendwas, das wollten wir ja gar nicht. Wir sahen ja die Trauer, die Armen, die kamen. Nein, irgendwie, verstehst du, das war alles, früher war das, das ist ja 50 Jahre fast her. Das ist, und ich legte im ersten, deswegen dachte ich, ich kann gar nicht für die beten, die können gar nicht das bekommen, weil die, ja entschieden haben sie, aber sie sind noch reich getauft.
Ja.
Gott hat mein ganzes christliches Durcheinander, ja, total eingerissen. Denn ich legte dem Ersten die Hände auf und der Letzte sprach schon in neuen Zungen.
Okay.
Da dachte ich, das ist mir viel zu schnell.
Ja.
Bei mir dauerte es damals 4 Stunden. Ja? Die haben den Kopf mir fast reingedrückt, den Kopf, deswegen bin ich nur noch 1,92 groß. Okay. Und dann, ja, und jetzt hatten die es alle. Und dann bin ich wirklich zurückgegangen und jemand, der vielleicht lebenlang gläubig ist, der weiß oder weiß, wovon ich rede, wo ich dann gedacht habe, ist das denn wirklich richtig? Und auf einem Schlag beteten sie alle in derselben Sprache und schnell und laut.
Okay.
Auf einem Schlag alle wieder verschieden. Und ich sagte, okay, Gott. Und dann kam eine Kraft auf diesem Camp. Ich kann das nur so sagen, es standen dir alle Haare zu Berge. Ich stand ungefähr vielleicht 5 Meter von ihnen entfernt. Denn ich beobachtete sie und wartete, wie lange das jetzt dauert. Es war 7:30 abends. Ja, um 9 Uhr habe ich gedacht, die 9-Jährigen müssten langsam müde werden. Um 11 Uhr habe ich gedacht, die hören jetzt gar nicht mehr auf, die fangen jetzt gerade an. So, ich war in Venezuela, da gibt es Sängerinnen, ja, wo du denkst, schneller geht's nicht mehr. Dann guckte ich an, grinst, holt Luft und hat nochmal eine ganze, also wirklich. Und das war dann solche Kraft, wo, wenn ich die Hände nach oben nahm, war es so wie diese grüne Steckmasse, die es gibt für Blumen. Ja, der macht immer krrk, dann so rein. Ja. So. Was angedockt. Damals, NIM 2 gab es noch nicht. Der JJ damals kam hoch und sagte, was ist hier los, Frank? Die waren 300 Meter entfernt, sind aufgewacht, weil wir so laut waren im Beten.
Okay.
Der hat es so gepackt, er sagte, das ist ja, ich sage, ja, Ich sage, die hören nie wieder auf. Und das war der Punkt, sie hört nicht wieder auf. Die haben spät in der Nacht und hat eine Freude und eine Kraft, ein Hunger danach, dass wir anfingen mit 7 Treffs die Woche.
Okay.
Das erlebten dann an für sich eine Weckung unter diesen Jugendlichen. Was interessant ist, beiläufig möchte ich sagen, ich habe Jahre später habe ich erfahren von 4 oder 5 alten Ummis, die 25 Jahre gebetet haben, dass in der Jugend eine Erweckung entsteht.
Okay.
In diesem Stadtteil. Und 2 haben es nur noch erlebt, alle anderen waren schon gestorben. Ich glaube, Gebet ebnet den Weg. Mhm. Ja, das nur so am Rande, fällt mir gerade ein. Und dann weiß ich noch, wie der Pastor gesagt hat, wir beten jetzt für die Kranken. Dann kamen die Kranken nach vorne und alles stürmte von unseren Pfadfindern nach vorne. Wir können für Kranke beten. Mhm. Die Kraft war so groß da, dass alles nach zu Boden fiel. Mhm. Aber gesund aufstand.
Okay.
Die Ummis alle, sie hatten nichts mehr, es tat nichts mehr weh. Und unsere Kinder setzten hin und dachten, jetzt kann er predigen. Nicht?
Ja.
Und da, sie haben es nicht begriffen. Also unsere Gemeinde war vollkommen entsetzt, dass so viel Kraft von diesen Kindern ausgeht, weil es waren teilweise nur Kinder, diese glorreichen 7. Wir hatten also 7 Leute zwischen 4 und 7 Jahren. Mhm. Wir haben Kinderbettchen und auch Pampers gewechselt, weil wenn du 4 Wochen im Camp bist, haben die Menschen da draußen, die Väter, Urlaub.
Ja.
Und ein Jahr später hast du einen Nachwuchs. Und den haben wir, der Kleinste war mein Neffe, den haben wir also sehr früh mitgenommen, aber die Kleinsten haben wir dann mit 4 mitgenommen.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und das funktionierte.
Mhm.
Das war, das wollten die Großen, wollten auch nicht ohne die Kleinen.
Echt?
Ja.
Okay, weil das kennt man meistens nicht mehr.
Nein, ich habe gesagt, wir gehen nach Schweden ohne die Kleinen, haben sie gesagt, dann bleiben wir zu Hause.
Okay.
Wow. Das,
wo war die da in Schweden?
Öster.
Öster, okay.
Ja, über Uppsala.
Mhm.
Uppsala ist eine Stadt und heißt nicht Uppsala, weil du gestolpert bist. Ja. Da, wo der Gävle reingeht, Dalelven da. Der Gävle, Dalelven.
Ich habe zwar 2 Jahre dort gewohnt.
Unglaublich, da gibt es Hechte, die sind so groß wie du.
Echt jetzt? So
es ist so, dass an für sich, ich habe gesagt, dass sie keinen Kranken mehr hatten, aber ich wurde jetzt krank.
Okay.
Ganz plötzlich eine Grippe.
Mhm.
Ja, und das war untypisch. Wir in Norddeutschland kriegen keine Grippe.
Okay.
Ja, weil es sowieso immer kalt ist. Ab 16 Grad wird es subtropisch.
Okay.
Und ja, es war so untypisch, weil ich es wirklich nicht kannte.
Mhm.
Ja, und in so einem extremen Maß. Und sie beteten, die Grippe ging, aber sie kam wieder. Sie ging und kam wieder. Ging und kam wieder.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich sage, was habe ich? Er sagt, du hast Leukämie.
Okay.
Und ich wusste nicht, was es war. Ich war im Wald, ich kenne keine Fremdausdrücke da. Ja.
Mhm.
Er sagt zu mir, du hast Blutkrebs. Mhm. Und da fiel bei mir eine Schalle sie runter.
Mhm.